Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 167 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 9. Februar 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über neue Regeln und Versicherungen zu Balkonkraftwerken.
Außerdem reden wir mit Christoph Fuchs von Finvoice und Hannes Heilenkötter von Blaudirekt über Hilfe bei Servicepauschalen und Honorarvereinbarungen.
Und in den News der Woche haben viele Kunden keinen Bock, mit ihren Vermittlern über ihre Nachhaltigkeitspräferenzen zu sprechen. Die Schlichtungsstelle der BaFin lehnt fast alle Anträge ab. Verbraucher arbeiten laut einer Analyse von Check24 rund 450 Stunden für Versicherungen, Energie und Co. Und die deutschen Versicherer sprechen sich gegen eine neue Versicherungspflicht für Gabelstapler, Aufsitzrasenmäher und ähnliche Kleingeräte aus.
Werbung. 100 Fachvorträge, 150 Aussteller und als Starredner Top-Unternehmer Wolfgang Grupp und Managerlegende Uli Hoeneß. Die MMM-Messe der Fondsfinanz am 19. März ist der Treffpunkt für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich über die neuesten Produkttrends, aktuelle Branchennews und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich zahlreiche IDD-Stunden und nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken. Am 19. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.mmm-messe.de. Bis bald in München. Ihre Fondsfinanz.
Aus der Redaktion. Du Schmidti, frag mich mal, wie es mir geht.
Wie geht's dir denn, Scholle?
Ach, so la la.
Und damit sind wir direkt beim Thema. Oh, je, je. Wir haben ja gesagt, Scholle ist der Karlauer King. Das war auch wieder eine.
Es da habe ich jetzt heute aber auch eine halbe Stunde dran überlegt.
Also um Balkonkraftwerke.
Balkonkraftwerke, genau. Es geht um Solarenergie.
Die, ja. Also wir kriegen inzwischen hier, also meine Mutter kriegt inzwischen hier so 3 Anrufe in der Woche von Leuten, die eine Solaranlage verkaufen wollen. Das ist also sehr on vogue gerade das Thema. Aber tatsächlich in Sachen Balkonkraftwerke hat sich ja einiges getan. Du hast ja für das Heft, das Printheft, das nächste Woche am 14. Februar erscheint, hast du ja eine Geschichte geschrieben zum Thema Balkonkraftwerke. Und da hat sich nämlich einiges getan seit Jahresbeginn. Erzähl doch mal schon.
Genau, und ich muss sagen, das ist wieder das Ding, was ich an meinem Job so liebe. Ich kann lauter schöne neue Sachen lernen. Zum Beispiel die. Unsere Bundesregierung hat ein Solarpaket verabschiedet und das hatte sie auch schon vorher beschlossen, es ist jetzt einfach in Kraft getreten. Und das erleichtert einige Regeln für Balkonkraftwerke. Jetzt musst du fragen, oh, was denn?
Ich habe dich ja schon gefragt, was es für
Regeln gibt. Na gut, okay. Also, die Vorteile von Balkonkraftwerken sind, man kauft die sich, stöpselt sie an, das geht auch relativ einfach und muss gar nicht große Sachen irgendwie mehr machen. Also man braucht keine Vereinbarung für Einspeisevergütungen oder irgendwelche weiteren Finessen oder irgend sowas, sondern man stöpselt die einfach an, verbraucht den Strom, überflüssiger Strom wird ins Netz gespeist, aber man bekommt kein Geld dafür. Das zeichnet ein Balkonkraftwerk aus. Mhm. So, jetzt ist einiges weggefallen. Erstmal dürfen die mehr Leistung bringen, die dürfen jetzt 800 Watt liefern und nicht 600 Watt. Das habe ich in der Geschichte auch mal ein bisschen ausbaldowert. 800 Watt, das reicht natürlich nicht für einen Wasserkocher, aber für einen kraftvollen Dattelcomputer mit Monitor kann das schon reichen. Das ist dann schon gar nicht so schlecht.
Das ist aber krass. Ein Wasserkocher braucht mehr Strom als ein Computer, mit dem man zockt.
Ja, das hätte ich nicht gedacht. Naja, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel wirklich ein Dattelcomputer so schluckt. Aber ich habe einen ganz ordentlichen Computer, der nimmt so 600 Watt. Der hat ein Netzteil für 600 Watt. Nimmt aber vielleicht 200. Aber alles, was mit Hitze zu tun hat, also ein Radiator oder ein Backofen oder eben ein Wasserkocher, die ziehen dann richtig. Mhm. Oder eine Waschmaschine eben auch. Aber auch nur, wenn sie das Wasser aufheizt. Also da, die braucht man. Wasserkocher 2000 Watt, durchaus. Ja. Genau, also die Dinger dürfen jetzt 800 Watt liefern, dürfen also mehr Leistung liefern. Die Stecker wurden vereinfacht. Also man darf jetzt einen ganz normalen Schuko-Stecker, also Steckdosenstecker, die heißen Schutzkontaktstecker, die darf man einfach in die Steckdose, läuft.
Ja, das ist einfach.
So, genau. Und das war so in der Form nicht ausdrücklich so schön erlaubt. Das wurde so ein bisschen geduldet. Aber es wurde immer gesagt, man soll den sogenannten Wieland-Stecker nehmen. Der ist ein bisschen anders, ja, drei Pole, anderes Plastik. Und die Kontakte liegen nicht frei. Da sind die Kontakte so versteckt. Und Schuko-Stecker, da kennen wir ja alle, da sind die Kontakte frei. Trotzdem kriegt man keine gewischt. Ich meine, 800 Watt ist ja auch ein bisschen was. Denn da schaltet sich ein Bauteil ab, sobald der Stecker nicht in der Dose ist. Also man ist auch da ein bisschen geschützt. Das ist alles ein bisschen neu. Man muss die Dinger nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden, sondern nur noch im Marktstammdatenregister. Also da ist eine Meldepflicht weggefallen. Und die Stromzähler wurden auch vereinfacht. Also irgendwann braucht man einen Stromzähler, der nicht rückwärts läuft, aber nicht mehr sofort.
Okay.
Das heißt, man kann sich so ein Ding kaufen, anstöpseln und dann wartet man in Ruhe auf den Elektriker, bis der den Stromzähler austauscht, wenn man so einen alten hat, der dann rückwärts läuft. Die nennt man auch, und jetzt wäre unnützes Wissen, das ist so, wer wird Millionär wissen, nenne ich das. Das sind die sogenannten Ferraris-Zähler.
Ah, ja.
Die laufen rückwärts. Nicht, weil sie so schnell laufen wie ein Ferrari, sondern weil sie, keine Ahnung.
Also wenn Sie mal bei Wer wird Millionär sitzen und die Antwort dann wissen, bei der 1-Million-Euro-Frage dann.
Ich möchte dann Provision.
Haben Sie es bei uns erfahren.
Genau. Der Ferraris-Zähler und der Wieland-Stecker. Wir haben tolle neue Sachen wieder, ne?
Und wie, Scholle, ist es denn mit der Versicherung der Dinger?
Es gibt ein paar grundsätzliche Sachen. Also grundsätzlich greift für so ein Ding die Hausratversicherung, weil das zum Hausrat zählt, so ein Balkonkraftwerk.
Ist jetzt es aber nicht fest verschraubt mit dem Balkongeländer?
Und da geht's los. Und da unterscheiden sich durchaus auch die Versicherer voneinander so ein bisschen in ihren Ansichten. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel mal den Tabellenführer aus Bayern, also die Allianz. Bei denen greift die Wohngebäudeversicherung, sobald das Ding fest verschraubt ist. Zumindest ist das auf der Webseite so zu lesen. Und es kann also sein, fest verschraubt, eigenes Haus, eigenes Grundstück, dann greift die Wohngebäude. Kann sein, muss man halt wirklich reingucken. Und es gibt auch noch Hausrattarife, die das Balkonkraftwerk nicht abdecken. Das sind dann so Basistarife, Grundtarife, also auch da bitte reingucken. Wobei sich das, glaube ich, alles demnächst gibt, denn der GDV, der Branchenverband, hat Balkonkraftwerke in die Musterbedingungen für Hausratversicherungen aufgenommen. Das heißt, neue Tarife haben höchstwahrscheinlich Balkonkraftwerke mit drin.
Ja, sehr gut.
Und bestehende Tarife wahrscheinlich nach und nach dann auch. Und dann heißt es einfach, also da ist man gegen die Grundelemente versichert. Also was war das alles? Feuer, Hagel, Sturm?
Ja. Genau.
Ne, und auf dem Balkon, ne, das ist ja immerhin eine Fläche.
Ja, so, ne? Sturm, das ist schon, kann schon ordentlich wirken.
Genau, und dann und da ist so gegen diese Grundgefahren, da schützt schon mal die Hausrat.
Also durchaus auch mal ein schönes Thema für Vermittler, wenn sie wissen, dass Kunden von ihnen sich eben sowas überlegen oder sich vielleicht eine angeschafft haben, dass man da vielleicht dann doch nochmal schaut, wie sieht es denn mit dem Versicherungsschutz aus? Nicht, dass sie da so einen alten Tarif haben, der das Ding vielleicht eben nicht absichert.
Ja, das ist eine ganz, ganz böse Falle. Auch wenn man sowas in einer Mietwohnung betreibt, und das hat mir auch ein Kollege aus der Versicherungsbranche zugerufen, dann sollte man auch die Haftpflicht überprüfen, gucken, ob das damit drin ist. Denn falls ein Kabel durchschmaucht oder hier der Wechselrichter oder so, der schmaucht durch und die Mietwohnung fackelt ab, dann sollte die Haftpflicht da das bitte mit abdecken. Also da muss man dann auch mal ein bisschen gucken. Oder das Ding wird bei Sturm vom Balkon geweht und fällt jemanden auf den Kopf.
Klassiker, ja.
Klassiker, ne?
Also Beispiel-Klassiker. Also ich hoffe, es ist tatsächlich noch nicht so oft passiert.
Genau.
Es ist so dann das sieht klassische man nicht, Beispiel, was denn passieren kann.
Genau, dann sieht man Sterne statt Sonne. Also wenn man das Ding auf die Rübe kriegt.
Genau. Ja, Mensch. Und für weitere Details, schauen Sie einfach ins nächste Heft. Und da haben Sie dann das Ganze auf 4 Seiten erklärt, ausführlich.
Genau, voll. Mit ganz viel Liebe und mit
und
einer Freude.
Coolen Grafik. Nein, die Grafik war eine andere Geschichte, Entschuldigung.
Ja, genau. Super, Schmidti. Hast du ja wieder richtig
aufgepasst. Das war die Wassergeschichte.
Ne?
Genau. Auch interessant. Also wenn es sich auch Wasser von außen, das ist auch ein Thema.
Genau. Das ist, ich sag ja, ich liebe das an dem Job. Ich lerne so viele schöne Sachen. Kann wirklich irgendwann mal zu Wer wird Millionär gehen.
Genau. Und eine kleine Sache noch, bevor wir gleich mit den normalen News weitermachen. Wir sind nämlich auch, das kann man hier an dieser Stelle ruhig mal erwähnen, finde ich, für den Podcast Award vom OMGV nominiert. Und da können Sie für uns abstimmen. Wir würden einfach mal einen Link in die Shownotes packen. Wenn Sie da drauf klicken, dann kommen Sie zu einem LinkedIn-Post vom Versicherungsboten und Marco Peterson, die das Ganze nämlich ausrichten. Und wenn Sie da ein Like für uns hinterlassen, bekommen wir 2 Punkte. Und wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, bekommen wir 1 Punkt. Und das wird dann eine Publikumsbewertung sozusagen. Und dann gibt es noch eine Jurywertung. Und auf Basis der beiden Ergebnisse wird dann eben der Podcast Award verliehen. Und wir würden uns einfach freuen, wenn Sie vielleicht uns ein bisschen unterstützen dabei. Das wäre
genau.
Lieb.
Vorausgesetzt, Sie mögen unser Gefasel hier immer. Und dann...
Und wenn nicht, dann schreiben Sie uns doch ein Feedback an redaktion@pfefferminzia.de.
Genau.
Dann würden wir natürlich dran arbeiten, das besser zu machen.
Genau. Schwafelt genau. Nicht so viel.
Ja, weiß. Kann ja sein. Sagen Sie es uns, wir nehmen das dann auf.
Wir weinen dann in unser Kissen und versprechen dann, uns zu bessern.
Genau.
Im Gespräch.
Der Maklerpool Blau direkt auf Einkaufstour. Jetzt hat er sich an dem Branchendienstleister Finvoice beteiligt, um angebundenen Maklern mehr Werkzeuge an die Hand zu geben. Und zwar geht es um die Frage, wie sich Makler auch normale Services bezahlen lassen können. Über Servicevereinbarungen zum Beispiel. Und zwar ohne sich in Bürokratie zu verheddern. Auf der Network Convention von Blau direkt in Venedig habe ich den Finvoice-Mitgründer Christoph Fuchs und den sehr, sehr technikaffinen Blau direkt-Geschäftsführer Hannes Heilenkötter zum Gespräch getroffen. Und siehe da, der Einstieg von Blau direkt in Finvoice hat einen ganz pragmatischen Hintergrund. Hören Sie selbst. Hallo Christoph, schön, dass wir uns hier treffen.
Ja, freut mich auch, hallo.
Christoph, du bist ja Chef von Finvoice, dem Unternehmen, was jetzt unter die Fittiche von Blau direkt geschlüpft ist, aber dazu später mehr. Erstmal, erklär mir doch erstmal bitte den Namen Finvoice, was soll das sein?
Ja, das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Eigentlich ist es relativ simpel, es kommt vom englischen Begriff Invoice für Rechnung, ja, und dann hat das F für die Finanzdienstleistungsbranche davor. Das war mal so die Idee, aber auf dem Weg hierhin zur Network Convention nach Venedig wurde ich beispielsweise am Security-Schalter gefragt, ob ich der Gewinner von irgendwie Voice of Finland oder so, keine Ahnung, wäre. Ja, weil ich so ein Finvoice-T-Shirt anhatte, ja, und der Typ am Sicherheitsschalter meinte, das hätte wohl irgendwie damit was zu tun. Nein, hat's nicht.
Ja. Und du hast auch nicht gesungen dann?
Nee, das will auch niemand, ja.
Aber ist nicht so doll?
Nein, also Musik ist definitiv meins, aber mein Gesang, den will wirklich keiner hören.
Ja. Okay, dann lassen wir das jetzt auch einfach. Dafür möchte ich aber jetzt gerne wissen, warum brauchen Vermittler ausgerechnet eure Software?
Naja, die Software brauchen sie tatsächlich als letztes, muss man fairerweise sagen.
Oha, also was brauchen die denn als erstes?
Eine Befähigung. Also unser Thema ist ja alternative Vergütung. Das klingt erstmal etwas kryptisch und man denkt sich, was soll das sein? Also vereinfacht dargestellt, unser Thema ist alles, was nicht Provision ist. Ja, und das Thema ist natürlich schon relevant, auf der einen Seite aus politischen Gründen.
Bekanntem Grund, genau.
Kommt denn da mal ein Provisionsverbot oder was weiß ich? Aber ich sag mal, selbst wenn es nicht käme, haben wir zum Beispiel durch so Themen wie Servicevereinbarung ein sehr, sehr wichtiges Gebiet, was halt so in den letzten Jahren doch an Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen hat. Dennoch befindet sich unser Markt in einem Zustand oder in einer Position, dass halt nicht jeder Makler weiß, was ist eine Servicevereinbarung, wie funktioniert das, was habe ich davon und ich suche nur noch eine Software, die es mir vereinfacht. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, also das heißt, wir befähigen den Makler erstmal.
Gibt es denn Erkenntnisse, wie weit das verbreitet ist schon?
Also ich würde sagen unter 10%. Ich glaube, also es gibt keine richtige Erhebung, aber es gibt Schätzungen und ich glaube, es gibt vielleicht 3.000 bis 4.000 Makler, die aktiv damit arbeiten, aber wie gesagt, das sind ja unter 10%. Und deswegen, um deine Frage vollständig zu beantworten, unsere Software brauchst du als Makler dann, wenn du schon weißt, wie es geht. Die meisten wissen es noch nicht. Das heißt, es ist so, wir haben auch eine Akademie über servicemakler.de, findet man die. Und da bringen wir Maklern bei, wie man das denn überhaupt macht.
Oha, warum könnt ihr das?
Ja, das kommt auch ein bisschen aus meiner Historie. Also ich selbst bin sehr, sehr jung in die Finanzdienstleistungsbranche reingeschlittert. Ja. Habe 2002 mein Abitur gemacht und wurde dann damals von einem Kumpel direkt von der Schulbank wegrekrutiert in den strukturierten Vertrieb.
Bam.
Ja, aber ist ja so. Also Makler ist ja ein Zweitberuf. Ne? Die meisten sind ja so da reingekommen. Habe das auch 12 Jahre lang gemacht, bin dann Makler geworden und habe relativ schnell festgestellt, dass du als Makler ganz oft super viel Service erbringst, der halt erstens durch die Provision nicht bezahlt ist. Das ist halt so ein Irrglaube, dass die Bestandspflegeprovision für alle Serviceleistungen gelten würde. Nein, tut sie nicht. Ja? Und du musst dich manchmal fragen, bin ich hier gerade wirtschaftlich sinnvoll unterwegs? Ja? Ich würde dir gerne ein konkretes Beispiel nehmen.
Gerne.
Jahresgespräche. Ja, macht Sinn. Das Jahresgespräch macht Sinn für den Kunden. Der weiß, mein Kram ist aktuell. Ja? Es macht eigentlich auch Sinn für den Makler. Ich habe nochmal einen Touchpoint, ich sehe den Kunden. Aber du kannst ja, sag mal, du hättest 300 Bestandskunden, was wenig wäre. Wenn du jetzt 300 Jahresgespräche führst, dann hast du halt 300 Termine in der Hoffnung auf Abschluss. So, also so kannst du ja kein Marketing machen, so kannst du keine Firma führen.
Mhm.
Ja. Ist was anderes, wenn das Jahresgespräch bezahlt wird.
Wie viel nimmt man denn dann für so ein Jahresgespräch?
Das Jahresgespräch selbst zu bepreisen ist schwierig. In der Regel ist es ein Leistungsbaustein von einem Servicekonzept.
Ah, also okay.
Das ist eine unserer Dienstleistungen, dass wir mit den Maklern gemeinsam gucken, ey, welchen Service erbringst du jetzt schon? Was machst du denn schon, was über deine Pflichten hinausgeht? Und dann fangen wir an, gemeinsam Pakete zu schnüren. Ja? Aber das ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Es gibt Makler, die nehmen an Servicegebühr 50, 60 Euro im Jahr bis hin zu mehrere hundert Euro pro Monat. Da gibt's auch gar nicht richtig oder falsch. Die Frage ist, wie arbeitest du, was bietest du an, wer ist deine Zielgruppe, sind es Privat- oder Gewerbekunden? Da gibt's gar nicht so die pauschale Lösung.
Das heißt, am Anfang steht erstmal die Entscheidung, oh, ich will jetzt dafür auch Geld nehmen und dann wendet man sich an euch.
Genau.
Und ihr macht das dann. Und am Ende kommt die Software, habe ich ja
gelernt. Am Ende kommt die Software. Ja, das ist halt, genau das ist halt der Punkt. Wir sind 2020 erstmal nur mit der Software gestartet. Die Software hatte ich damals eigentlich auch für, also wenn ich jetzt sage, ich habe die entwickelt, ist das gelogen, weil ich selbst kann keine Zeile Code schreiben, das macht mein Geschäftspartner. Aber ursprünglich ist die mal entstanden, weil ich es für mein Maklerunternehmen gebraucht habe. Ich brauchte, weil ich schon mit Servicevereinbarungen gearbeitet habe, eine Lösung, um das alles möglichst gut zu automatisieren. Und dann haben wir irgendwann 2020 diese Software in den Markt gebracht und haben gesagt, okay, jetzt sammeln wir mal alle Makler ein und stellten fest, nein, dem ist nicht so. Weil die meisten Makler es gerne tun würden, aber halt keine Ahnung haben, wie es geht. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel wieder. Der häufigste Einwand, den ich höre, ist der folgende. Christoph, das ist alles schön und gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kunden bereit sind, für Service Geld zu bezahlen, wenn ich es doch jetzt x Jahre kostenlos gemacht habe.
Mhm.
Witzigerweise.
Das haben viele gesagt, dass das nicht stimmt, ne?
Es ist totaler Quatsch, ja. Aber ich verstehe, woher das kommt. Aber witzigerweise, jedem Makler, ausnahmslos jedem, ist es schon mal passiert, dass ein Kunde gesagt hat, ey, danke für den Service, was kriegst du jetzt von mir? Zeigt ja ganz klar, der Kunde erwartet ja eigentlich sogar, dass irgendwas passiert. Aber
kennt das vom Anwalt.
Genau, oder vom Steuerberater oder vom Handwerker.
Aber nicht vom Bankberater.
Von dem vielleicht nicht, nee. Aber das ist so das Häufigste, was kommt. Ja. Und was auch ganz, ganz häufig kommt, ist, wenn du mit dem Kunden eine Servicevereinbarung gemacht hast, dann sagt er beispielsweise, boah, Christoph, ganz ehrlich, ich habe mich vorher sowieso gefragt, wie du das gemacht hast. Mhm. Zeigt aber ganz klar, der Kunde hat damit gar keinen Stress, aber der Makler hat keine Kompetenz darin, es anzusprechen, weil er hat es nicht gelernt.
Warum ist eigentlich Blau Direkt ausgerechnet bei euch angestiegen?
Das Ganze basiert auf ein paar grundsätzlichen Annahmen. Die erste Annahme ist, wir glauben, dass es uns als Blau Direkt gut geht, wenn es unseren Maklern gut geht. Wir sind so stark wie die Summe unserer Makler.
Sollte erstmal logisch sein, ne? Genau.
Wirtschaftlich gut aufgestellte Makler generieren ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Blau Direkt. Also wir haben immer ein Interesse an starken, wirtschaftlich starken Partnern. Punkt Nummer eins. Der Makler hat nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn es darum geht, seine Ertragsstärke auszubauen. Er kann an dieselben Kunden, die er schon hat, immer mehr Verträge verkaufen. Das ist ein bisschen endlich, weil es auch irgendwann Quatsch wird. Ne? Das wissen wir, glaube ich, auch alle.
Wird dann irgendwann auch schwierig irgendwie.
Das,
ne?
Das wird dann irgendwann auch schwierig. Mhm. Der Makler kann natürlich ständig neue Kunden akquirieren.
Mhm.
Manchen fällt das leichter als anderen. Der Makler kann aber auch anfangen, den Service, den er ohnehin erbringt, und das hast du, glaube ich, schon sehr gut ausgeführt, zu monetarisieren und damit für zufriedenere und besser gebundenere Kunden zu sorgen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sich eine laufende Einnahmensituation, die flat ist, zu sichern.
Ist das bei euch noch nicht so ausgeprägt?
Ich glaube, es ist im ganzen Markt noch nicht ausgeprägt. Mhm. Die zweite Überlegung, und jetzt kommen wir dahin, ist, wir glauben, dass sich der Markt der Servicevereinbarung in den nächsten paar Jahren stark entwickeln wird, weil es logisch ist, diese Themen anzugehen und diesen Markt anzugreifen. Und wir glauben, dass es gut ist, sich da frühzeitig stabil aufzustellen, um unsere Partner gemeinsam in eine finanziell sichere und solide Zukunft zu tragen.
Und warum steigt ihr dann richtig in die Firma ein und sagt nicht einfach, ey, ihr seid gut, wir nehmen eure Software, wir lizenzieren die?
Kluge Menschen stellen kluge Fragen.
Das ist mein Job.
Es ist in der Vergangenheit, der Versicherungsmarkt als solches ist relativ eng. Es gibt ganz oft für gewisse Lösungen nur ein oder zwei starke Anbieter, die ein Segment dominieren. Es kam in der Vergangenheit auch mal zu Fällen, in denen Konkurrenzunternehmen knappe Ressourcen gekauft haben und zu ihren Gunsten verwandelt haben, den Marktzugriff auf diese Ressourcen für andere abgeschlossen haben, die Preise erhöht haben oder sogar Daten ausgespäht haben sollen. Das ist ein Risiko, dem du dich mittelfristig stellen musst. Wenn du sagst, du setzt auf das Pferd der Servicevereinbarung, dann kannst du nicht riskieren, dass es zu einem gewissen Punkt in böse Hände gerät.
Also ihr wolltet euch was sichern?
Vor dem Hintergrund haben wir uns wertvolles Know-how und Ressourcen gesichert. Und wir haben uns auch gesichert, dass wir ein stabiles Fundament haben, auf das wir aufbauen können, ohne dass es morgen ein Dritter wegschnappt und in etwas verwandelt, das uns nicht schmeckt.
Dann bräuchte ich jetzt tatsächlich nochmal einen Fahrplan. Was ist jetzt geplant?
Also wir haben auf der einen Seite auf technischer Ebene ganz viel geplant. Also es gibt ja jetzt schon eine technische Integration der Finvoice Software in die Ameise, also ins MVP von BlauDirect. Das wollen wir weiter ausbauen. Dass das Thema Dokumentenmanagement noch ein bisschen besser wird, etc. etc. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall machen. Und was den Teil unserer Akademie, also der Befähigung der Makler angeht, da haben wir jetzt so ein paar spezielle Angebote gestrickt, ja, die halt wirklich dann nur für die Blau-Direkt-Makler sind, wo die beispielsweise unsere Befähigung bezuschusst bekommen durch Blau. Ja, da gibt es so ein paar Aktionen, die wir auch jetzt hier auf der Messe vorstellen, die sehr, sehr gut angenommen werden. Mhm. Und das sind halt die beiden Themen. Ne? Einmal die Technik weiter auszubauen, aber vor allen Dingen halt auch die Wissensvermittlung. Wie funktioniert das ganze Thema?
Ich glaube, du hast es mal so schön gesagt, wir greifen in einen Markt ein, den wir uns erst noch erschließen müssen oder so, hast du es, glaube ich, mal formuliert. Ne?
Das also ist genau der Punkt.
Der Markt existiert in den Köpfen noch nicht so sehr. Mhm. Deshalb ist der erste Schritt, ganz viel Wissen zu transportieren, die Relevanz und die Chancen, die damit einhergehen, deutlich zu machen. Noch bevor wir dann später, ich kann nur dich wiederholen, zur eigentlichen Umsetzung und damit zur Software kommen.
Das ist halt wirklich der Punkt. Ne? Also wie ich es eben sagte, du bist nicht an dem Punkt, dass jeder Makler sagt, Servicevereinbarung habe ich verstanden. Wenn ich von jedem Kunden 20 Euro im Monat bekommen würde, wäre total toll, mache ich jetzt. Ne? Mhm. Da sind wir halt noch nicht. Ich bin eher an dem Punkt, dass ich den meisten Maklern erklären muss, hör mal, du hast ein Problem, das kennst du noch nicht und ich habe eine Lösung. Ja?
Wie reagieren denn die Makler, wenn man denen sagt, die haben ein Problem und die wissen es noch nicht?
Man muss es ihnen tatsächlich vor Augen führen. Also leider beobachte ich, dass viele Makler selten betriebswirtschaftlich ans eigene Unternehmen drangehen. Lass mich dir ein ganz konkretes Beispiel geben, wo ich möglicherweise auch emotional werde, Kfz. Hasse ich wie die Pest. Ja? Glücklicherweise habt ihr bei Blau ja noch das Thema RoboSafe. Das heißt, es ist ja schon deutlich besser, als wenn du woanders am Markt unterwegs bist. Und trotzdem, es ist zum Kotzen. Lass mich das mal so direkt sagen.
Nur zu.
Ich beobachte immer wieder am 30.11. das Folgende. Ja? X-beliebiger Makler, nennen wir ihn Mittelstandsmanfred, ja? Postet ein Selfie bei sich im Büro und stellt dieses auf Social Media online, wo er in einem Berg von Anträgen versinkt und sagt, Mensch Leute, der November war wieder wild, hab für 60 Bestandskunden richtig Kohle bei der Kfz gespart. So oder so ähnlich hat das, glaube ich, jeder, der jetzt zuhört oder das liest, schon mal gesehen. Ja? Der Kunde, der dieses Bild sieht, denkt doch jetzt Folgendes. Der Endkunde sagt, boah, 60 Mal Kfz, der hat doch richtig Provision kassiert. Das denkt jetzt der Kunde, weil er keine Ahnung hat, wie unsere Vergütung funktioniert. Die Realität ist das genaue Gegenteil. Der Makler, der das gemacht hat, hat aktiv Arbeitszeit investiert, um sein Einkommen im Folgejahr, also die Folgekotage, zu reduzieren. Also
weil er den Beitrag gesenkt hat, ne?
Genau, das heißt, der war hier ja nicht nur ehrenamtlich tätig, sondern der hat systematisch einen Monat, also ein Zwölftel des Jahres investiert, um sein Einkommen zu torpedieren und hat dabei auch noch wahrscheinlich eine ganze Menge Kerngeschäft liegen gelassen. Mhm. Und das kannst du doch keinem Normalsterblichen erklären, dass wir hier in einem Markt arbeiten, wo Leute systematisch einen kompletten Monat des Geschäftsjahres nutzen, damit es ihrer Firma im nächsten Jahr schlechter geht. Das ist total bescheuert, ja?
Jetzt, wenn du es so sagst, ja.
Und das hast du ja nicht nur bei Kfz, ja? Mhm. Meine Wohngebäude hat den Beitrag erhöht, such mal was Günstigeres. So diese ganzen Dinge, ja? Und der nächste Punkt, der juristische, also ich bin kein Anwalt, aber es ist so, was ein Makler machen muss, ist in Paragraph 1a VVG geregelt. Da stehen die sogenannten Maklerkernpflichten. Oder man spricht auch mal von Kardinalspflichten. Und das ist verdammt wenig. Der Makler muss beraten, logisch. Er muss Angebote erstellen und Verträge vermitteln. Er muss die Verträge halt abschließen. Und er muss bei der Erfüllung dieser Verträge mitwirken, insbesondere im Schadensfall. Das ist es. Nehmen wir das Beispiel Schadensfall. Das bedeutet, der Kunde hat einen Schaden. Der Makler muss zwei Dinge tun. Erstens, dem Kunden ein Schadensformular zur Verfügung stellen. Das kann aber auch sein über Simpler oder über Download auf der Website oder was auch immer. Und wenn der Kunde das ausgefüllt hat, übrigens alleine, ohne Hilfe des Maklers, dann muss der Makler dieses Ding an die Gesellschaft weiterleiten. Das ist die gesamte Pflicht. So, was macht der Makler? Der fährt meistens raus und macht Fotos, dann kennt er noch Handwerker und Gutachter und koordiniert die, ja, hilft beim Ausfüllen von dem Ding und dann hängt er halt noch alle drei Tage beim Versicherer in der Warteschleife, um zu sagen, der Kunde ist sauer, wo bleibt das Geld? Ja? Und da muss man verstehen, dass man hier gerade Zeit investiert, die nicht vergütet wird. Das kann man ja mal machen, einzeln. Ja, also wenn ich sage, ey, ich habe einen totalen Premium-Kunden, der hat 30 Verträge bei mir, dann mache ich diese Extrameile. Das ist in Ordnung. Aber wichtig ist zu verstehen, es ist ein Ehrenamt, ich verdiene da gerade nichts und dessen muss ich mir bewusst sein. Und dann geht's ja weiter. Ne? Pflege einer digitalen Akte, Jahresgespräche, Überprüfung der Altersvorsorge, dieser ganze Betreuung von Fremdverträgen und so weiter und so weiter. Das ist keine Maklerkernpflicht. Und das heißt, da ist der Makler unterwegs und verdient daran kein Geld. Und ich muss mir als Kaufmann doch die Frage stellen, wie oft kann ich es mir erlauben, in der Woche Arbeitszeit in so etwas reinzustecken, wo ich keinen Cent dran verdiene. So, und da gibt's eine Lösung und das ist die Servicevereinbarung.
Ja, dann finale Frage, wann ist die Software in die Ameise eingebügelt?
Jetzt schon, also jetzt. Das ist jetzt schon so, genau. Okay.
Dann, meine Herren, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute, toi 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 mit der Technik.
Das war mir ein Fest.
Wir danken dir.
Die News der Woche. Nur wenige Kunden wollen mit ihren Vermittlern über Nachhaltigkeit sprechen. 22%, um genau zu sein. Das berichten die Vertriebler in einer Umfrage des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW. 16% der Kunden lehnen das Thema dagegen ganz ab und 62% ist es schlicht egal. 2022 waren immerhin noch 53% der Kunden bereit, über ihre Nachhaltigkeitspräferenzen zu sprechen.
Woran liegt das? Nun, nach Ansicht des AFW haben einfach andere Themen das Grüne verdrängt. Steigende Preise, Wohnungsmangel und geopolitische Risiken wie der Krieg in der Ukraine und die kritische Lage im Nahen Osten seien für viele Menschen wichtiger, glaubt AFW-Vorstandsmitglied Norman Wirth.
Und wie sieht es mit dem Produktangebot aus? Von Vermittlerseite beurteilt jeweils nur knapp die Hälfte, 47% bei Finanzanlagen und 48% bei Versicherungen, das Produktangebot als ausreichend, um ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitswünschen entsprechend optimal zu beraten. Rund jeder Vierte hält das bestehende Produktangebot für zu schlecht. Zur Orientierung bei nachhaltigen Produkten greifen 33% auf ESG-Ratings, etwa von Morningstar, zurück. 15% beziehen sich auf Gütezeichen und Siegel wie das FNG-Siegel. Und nur 6% suchen auf Informationsportalen nach den passenden Fonds. Mehr als jeder Dritte kann hier aber keine Antwort liefern, wie er denn Orientierung bei den Produkten sucht.
Der AFW ist mit der ganzen Situation unzufrieden und setzt sich in Brüssel dafür ein, dass Kunden und Vermittler ein weniger aufwendiges und komplexes Prozedere bei der Nachhaltigkeitsabfrage durchlaufen müssen, berichtet Wirth weiter. Und, Zitat, das ist natürlich ein ganz dickes Brett, aber dringend notwendig, um überhaupt das bezweckte Ziel der Regulierung zu erreichen, sagt er.
Nicht nur die Ombudsleute, auch die Finanzaufsicht BaFin selbst hat mit Beschwerden und Eingaben zu tun. Genauer genommen ihre Schlichtungsstelle. Im Jahr 2023 übertraf die Zahl von Anträgen und Anfragen mit 460 das Niveau aus dem bisherigen Rekordjahr 2021 mit 438. Damit setzte sich der langfristige Aufwärtstrend mit kontinuierlich steigenden Eingabezahlen fort, heißt es von der Behörde. Von den 460 Anträgen und Anfragen an die Schlichtungsstelle drehten sich die meisten um Wertpapier- und Bankgeschäfte. In 33 Fällen ging es um Versicherungen und in 3 um die Vermittlung.
Interessant ist dabei, was die Schlichtungsstelle mit den Beschwerden machte. Abschließend bearbeitet hat sie 2023 eigenen Angaben zufolge 430 Anträge. 412 bearbeitete sie aber derart, dass sie ablehnte und dabei auf § 6 der Finanzschlichtungsstellenverordnung verwies. Schöner Name. Für 71 Fälle reichte der Antrag nicht aus. Für den Großteil von 269 Anträgen sah sich die Schlichtungsstelle nicht zuständig. Immerhin leitete sie 135 Anträge an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle oder eine andere Streitbeilegungsstelle weiter. Beigelegt durch Vergleich oder eine andere Lösung hat sie 51 Fälle und 15 Fälle konnte sie nicht schlichten, weil Dinge streitig blieben und oder nicht geklärt werden konnten.
Der Vergleich mit 2022 zeigt, dass solche Werte offenbar üblich sind. 351 Fälle habe man damals abschließend bearbeitet, heißt es im Bericht. Davon noch einige aus den Jahren zuvor übrigens. Und von denen wiederum hat man 303 abgelehnt.
Rund 450 Arbeitsstunden oder auch 56 Arbeitstage braucht eine Familie, um ihre Kosten für Versicherungen, Energie, Finanzen und Telekommunikation zu decken. Bei einem Single sind es 64 Tage, um die bis zu 8.707 Euro zu berappen. Das hat eine aktuelle Untersuchung des Vergleichsportals Check24 ergeben.
Die Vergleicher gingen für die Familie von einem durchschnittlichen Netto-Monatslohn hierzulande von 2.400 Euro aus. Multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor für eine Familie mit 2 Kindern unter 14 von 2,1, einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden und einem Arbeitstag von 8 Stunden. Beim Single fällt der Umrechnungsfaktor weg, der Rest bleibt gleich.
Allein für Versicherungen zahlt eine Familie laut Check24 im Jahr bis zu 6.613 Euro. Bei einem Ein-Personen-Haushalt sind es bis zu 4.355 Euro. Das Vergleichsportal empfiehlt dabei den Wechsel in günstigere Tarife, verspricht bei einem Wechsel Kosten von nur noch 2.321 Euro, was dem Nettolohn von 8 Tagen Arbeit entspreche.
Jetzt kommt das dicke Aber. Der außerordentlich wichtige Hinweis darauf, dass die Altverträge wahrscheinlich bessere Leistungen enthalten, die beim Wechsel nur unter dem Gesichtspunkt des Preises verloren gingen, fehlt mal wieder an dieser Stelle.
Kommt bald der nächste Ärger für die Bauern hierzulande und für andere Gewerbetreibende? Aktuell liegt ein Gesetzentwurf im Bundesrat, der eine neue Versicherungspflicht für sogenannte langsame Fahrzeuge vorsieht. Davon wären etwa Gabelstapler, Landmaschinen, Aufsitzrasenmäher, Schneeräumer und andere selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 6 und bis zu 20 Stundenkilometern betroffen.
Die neue Versicherungspflicht würde ab 2025 gelten. Bisher sind die Fahrzeuge pauschal in allgemeinen Haftpflichtversicherungen mitversichert. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf bereits verabschiedet. Der Bundesrat hat die neue Versicherungspflicht aber erstmal gestoppt. Die deutschen Versicherer mahnen nun zur Eile, um Rechtssicherheit herzustellen. Denn die vom Bundestag verabschiedete neue Versicherungspflicht würde einen immensen bürokratischen Aufwand auslösen, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands GdV. Mehrere Millionen Versicherungsverträge müssten überprüft und voraussichtlich mehrere hunderttausend Verträge geändert werden, erklärt er weiter.
Die Halter selbstfahrender Arbeitsmaschinen und Gabelstapler müssten ab 2025 über Haftpflichtversicherungen mit einer Deckungssumme von knapp 9 Millionen Euro verfügen. Für diese Umstellung bräuchten sowohl Versicherer als auch die betroffenen Kunden, vor allem Landwirte, Logistiker, produzierende Unternehmen, aber auch Privatpersonen, ausreichend Zeit. Das gilt umso mehr, als dass Verstöße gegen die neue Pflicht keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat wären, betont Asmussen. Dann drohten den Haltern Geldstrafen oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Zudem könnte das Fahrzeug eingezogen werden. Daher müsse nun schnell Rechtsklarheit geschaffen werden.
Nach Ansicht der Versicherer könnten die derzeit geltenden Regeln unverändert beibehalten werden. Wir haben aktuell eine klare, praktikable und kostengünstige Lösung, mit der es seit Jahrzehnten keine Probleme gab, so Asmussen. Und weiter? Uns ist nicht ein Schadenfall bekannt, in dem der Versicherungsschutz der allgemeinen Haftpflichtversicherung nicht ausgereicht hätte.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie doch die Woche gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.